Wir wollen jetzt gleich weitermachen. Ich möchte gerne beten, bevor wir weitermachen. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Beten wir zusammen. Großer Vater im Himmel, danke, dass du für uns bist, dass du dein alles für uns gegeben hast. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir Leben haben, dass wir Kinder Gottes werden dürfen, dass wir wirklich frei werden können durch dich. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Wort, was wir lernen, wo wir dich erkennen können, wo wir dich immer besser erkennen können. Ich bitte dich, Herr, einfach nimm all das von unseren Gedanken und unseren Herzen weg, was uns von dir ablenkt. Denn wir wollen einfach ganz für dich da sein. Und ich bitte dich, Herr, schenke das, was wir brauchen, was jeder braucht in sein Herz. Zu deiner Ehre, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und euch setzen. Wir haben mindestens in unserer, Familie, eine Tradition in den letzten Jahren gepflegt, dass wir etwas in der Weihnachtszeit tun. Und zwar, wir holen ein Puzzle raus und machen ein Puzzle. Ja? Bitte? Also dieser war 1500. Immer unterschiedlich. Wir fragen auch andere. Gibt es eben jemand hier, der auch gern puzzelt? Ja? Also, wir machen das einmal im Jahr für 2-3 Wochen und dann packen wir es weg und dann kommt der Tisch weg und alles und nächstes Jahr wieder. Es ist eine gute Abwechslung, gut für bisschen die Gedanken auf was anderes zu bringen. Und das Interessante ist, wenn man darüber nachdenkt, es gibt einiges, was man hier lernen kann, auch für das Leben. Ja? Denn wenn ich daran denke, manchmal kam es so vor, man hat sich auf einen Teil konzentriert, und wirklich so sehr mit diesem einen, also zum Beispiel, ich habe angefangen hier mit den Blättern. Ich habe so sehr auf diese Blätter geschaut und sowas, dass ich meinte, dieses Teil oder jenes Teil muss passen. Und ich habe mich geärgert, dass es nicht reinkam. Und hätte ich bloß ein bisschen auf das große Bild geschaut, hätte ich gesagt, okay, da ist eine andere Stelle, da könnte es auch hinkommen. Wenn wir nicht auf das Große schauen, dann können wir uns im Kleinen verlieren. Ja. Manchmal denken wir, ein Teil muss irgendwo hinkommen und wir versuchen es zu zwingen. Aber in einem Puzzle, da macht das Puzzle nur kaputt. Im Leben, wenn wir das auch versuchen, machen wir uns selbst kaputt. Wir brauchen im Leben immer wieder das große Bild, um die Details des Alltags besser einzuordnen. Das große Bild kann uns helfen, ja, in einem Puzzle, dass wir wissen, okay, da kommt es hin, da kommt es hin. Das Schwierige an diesem Puzzle war, dass, wie man da sieht, es viele kleine Unterschiede in den Farben gibt. Und wenn man nicht darauf achtet, dann hat man die irgendwo hin und dann auf einmal merkt man, okay, das kommt nicht dahin, sondern dahin. Und dann muss man das rausnehmen. Und wir müssen immer wieder auf das große Bild schauen. Und so ist es im Leben. So ist es auch in unserem Glauben. Wenn wir das große Bild nicht vor Augen haben, oder aus den Augen völlig verlieren. Dann kommen Schlussfolgerungen, die vielleicht nicht so ganz passen oder die eigentlich nicht Gott gewollt sind. Das Problem kam immer wieder bei den Juden vor. Wenn ich in den Evangelien lese, in dieser Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Juden, da gab es immer wieder Probleme, weil die Juden das große Bild nicht gesehen haben. Und so möchte ich einfach, damit wir das besser begreifen, was da war, los war, einfach kurz einen Schritt zurück und uns wirklich die große Geschichte wieder vor Augen malen. Das tut immer wieder gut. Vor allem dann eben, wenn wir die große Geschichte sehen und uns die Frage stellen, okay, wie passt das da rein, wo Jesus war? Wie war es, warum konnte das so verloren gehen, dass die Juden das gar nicht gesehen haben, was Gottes Plan war? Und wenn wir diese Geschichte besser sehen, dann lernen wir auch über uns, wie wir in unser Leben diese Geschichte reinpasst. Wenn ich von der großen Geschichte rede, ja, die große Geschichte Gottes, ich meine eben das, Gott hat etwas vor. Beginnend in 1. Mose bis Offenbarung. Und er schreibt seine Geschichten. Er ist der Autor von unserem Leben. Von dem, was wir tun, von dem, was in dem die ganze Menschheit tut. Und wenn ich das meine, dann frage ich mich, okay, was sind seine Ziele, was will er, wo will er hin? Am Anfang sehen wir ganz klar, die Menschen und Gott lebten in einer völligen Harmonie. Es ging beiden Menschen gut. Wirklich gut. Sie hatten eine Verbindung zu Gott, von der wir nur träumen können, also was wir uns kaum vorstellen können. Und dann kommt der Sündenfall, die Menschen entscheiden sich gegen Gott, entscheiden sich selbst, Gott zu werden. Und es war nicht lange. Aber das große Problem war, sie sollen von diesem Baum nicht essen. Die Erkenntnis von Gut und Bösen. Denn das Problem ist nicht, dass sie dann Gutes und Böses erkennen. Das Problem ist, dass der Mensch alleine nicht in der Lage ist, von sich aus das Gute zu tun. Er ist nicht in der Lage. Nur mit Gott kann das klappen. Und wir sehen die Folgen davon, es geht immer bergab, so schlimm wurde es. Die Warnung, die Gott an Kain gerichtet hatte, als er sauer war auf seinen Bruder, er sagte zu ihm, die Sünde begehrt danach, die Herrschaft über dich zu haben. Und so ist es auch gekommen. Nicht nur über ihn, sondern über alle. Aber das Tolle ist einfach, Gott gibt nicht auf. Er will weiter die Verbindung mit uns Menschen haben. Mit seinen Geschöpfen. Er suchte eine Familie aus, um damit anzufangen. Abraham, Sarah, ihr Nachkommen. Er versprach zu Abraham dann, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das ist sein großer Plan. Dass alle Völker der Erde den Segen Gottes erfahren. Durch die Verbindung zu ihm. Und es soll von seinem Nachkommen ausgehen. Und alle Menschen erfassen. Und diese Nachkommen, die Israeliten, das Volk Israel, das dann geworden ist, nachdem sie gerettet wurden aus Ägypten und wirklich zu Gottes Volk geworden sind, gibt Gott so ein bisschen einen Blick in seinen Plan für sie, was er mit ihnen vorhatte. Er sagte in 2. Mose, nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Kurz drei Dinge, die hier, die glaube ich, wichtig sind. Erstens, die sollen sein Eigentum sein. Das heißt, erstens, dass er für sie sorgt dann, weil was mir gehört, das pflege ich, dafür sorge ich. Aber zweitens, wenn es mir gehört, dann benutze ich, wie ich will. Wenn etwas, was Gott gehört, soll für Gottes Zwecke eingesetzt werden. Und das klingt auch durch in der zweiten Sache, die sollen ein Königreich von Priestern sein. Und Priester sollten, mindestens damals war es bekannt so, eine besondere Verbindung zu Gott haben, eine Nähe zu Gott haben. Gott nahe sein. Und was sagt er? Ihr sollt nicht nur einige Priester haben, sondern ihr sollt ein ganzes Volk von Priestern sein. Das heißt, alle sollen Gott nahe sein können. Und aus dieser Nähe heraus, aus seinem Volk, sollen sie heilig sein, eine heilige Nation. Und wir denken an heilig, wir denken immer, oh, ganz besonders, bloß nicht dreckig machen. Ja. Aber heilig heißt für mich eigentlich, und so wie ich verstehe, ist, dass man ausgesondert ist von allem anderen, um wirklich für Gott da zu sein. Man sieht das im Alten Testament, wenn jemand gesagt hätte, das soll in einem Tempel sein, dann wurde es raus. Das wurde dann nicht benutzt für normale Sachen, sondern es war für Gottes Sache. Und wir sollten alle, die ganze Nation soll alle für ihn da sein. Und aus anderen Stellen, dann ist es klar, dass diese Sachen, die er hier erwähnt, dass es damit alle Nationen um sie herum sehen, Mensch, was für einen Gott haben sie. Das ist toll. Ich will auch diesen Gott kennenlernen. Das war sein Plan. Leider haben die Israeliten das nicht so verstanden oder mindestens nicht so begriffen. Sie haben auf andere herabgeschaut, weil sie meinten, wir sind besonders, wir sind Gottes Volk. Oder noch schlimmer, sie haben gesagt, okay, die anderen Götter sehen auch gut aus, wir nehmen sie auch an. Und sie sind Gott nicht treu geblieben. Anstatt, dass die anderen Völker neugierig werden über ihren Gott, nehmen die Israeliten alle anderen Götter an. Über die Jahrhunderte schickte er Propheten, um klarzumachen, was sein Ziel eigentlich ist, das zurück zu Abraham kommen. Hier nur ein Beispiel, Jesaja. Die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen, die in meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen. Und sie in meinem Bethaus erfreuen, ihr Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Hier haben wir es wieder. Alle Völker. Es geht zurück auf 1. Mose 12. Alle Völker sollen. Gott wollte nicht, dass sie sich absondern und sagen, ich bin besser als du. Das haben sie getan. Sondern hier ist es klar, dass Gott auch sagt, Fremde, andere Leute von anderen Ländern sollen willkommen sein. Wenn sie mich suchen, wenn sie meinen Weg suchen, wenn sie meine Vorschriften halten wollen, wenn sie vom ganzen Herzen nach mir fragen. Sie sollen willkommen sein. Hier ist das große Bild. Und dann ist es so, oder sagen wir so, okay, kommen diese paar von diesen Worten bekannt sein? Jesus hat nämlich diese Stelle zitiert. Wisst ihr wo? Bitte?
Bei der Tempelreinigung.
Genau, bei der Tempelreinigung. Er zitierte das Ende hier, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Aber ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und er ist wirklich wütend. Und vielleicht können wir es so verstehen, wenn wir verstehen, was Gott eigentlich wollte mit diesem Tempel. Ja? Und denn wenn wir überlegen, okay, hier ist ein Bild wie das Tempel, ich habe das in Englisch gefunden, wie aussehen sollte. Und es gab verschiedene Vorhöfe. Ja, für die Juden, für die Männer, für die Frauen und so weiter. Es gab einen Vorhof für die Heiden. Ja, da sieht man Court of Gentiles hier. Vorhof für die Heiden. Rate mal, wo diese Händler alle waren. Ja. Also muss man sich vorstellen, ein Mensch, der aus irgendeinem anderen Land kommt, kein Jude, und hört von diesem Gott, und vielleicht redet er mit Juden und so, und denkt, Mensch, ich will auch diesen Gott kennenlernen. Und versucht ihn besser kennenzulernen und sagt, okay, der beste Weg, um diesen Gott kennenzulernen, diesen Jahwe, ist, zu seinem Tempel zu gehen. Und er macht sich auf die Reise, er reist nach Jerusalem mit großer Freude oder Vorfreude, was auch immer, und kommt dann in den Tempel, das Ziel seiner Reisen, und kommt in diesen Vorhof, wo er, das einzige Ort, wo er hin durfte. Und anstatt von Menschen umgeben zu sein, die auch Gott suchten, die auch über Gott redeten, was begegnet ihm dort? Ein Jahrmarkt. Lautes Geschrei, Pöbel, was auch immer in einem Jahrmarkt. Ihr kennt ja mal die großen Märkte. Er trifft dort auf Menschen, die nur sein Geld wollten. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Jesus so stark reagiert hat. Gott sehnt sich danach, dass alle Menschen kommen können zu ihm. Und die machen es fast unmöglich. Für die meisten, die nicht aus dem jüdischen Volk kommen. Denn Jesus weiß ja wohl als Gottes Sohn, was Gottes Plan ist, was Gottes Wunsch ist, was Gott will in seiner großen Geschichte. Er hatte ja selbst davon gesprochen. Er sagte, Johannes 10, wo er sagte, ich bin der gute Hirte. Und er sagte, meine Schafe kennen mich, die hören meine Stimme. Und dann sagt er hier, ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auch meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Alle unter einem. Alle unter einem Hirten. Alle. Dazu ist Jesus gekommen. Dafür ist er gestorben und auferstanden. Und es kam, also eigentlich muss man denken, okay, die Jünger haben es begriffen, weil sie das gehört haben. Und das war nicht das einzige Mal, wo er davon gesprochen hatte. Und dann sagte er am Ende, wo er ihnen Auftrag gegeben hat, kurz bevor er zurückgegangen ist, gehört wurde zum Himmel, sagte er, ihr, die Apostel, werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, Judäa, Samaria und jetzt ans Ende der Erde. Keine Einschränkung. Bis ans Ende der Erde. Aber irgendwie unter den Aposteln hat so ein bisschen, gemenschelt. Sie waren noch ein bisschen, sie waren ja Kinder ihrer Zeit. Von klein auf wurden sie eingeimpft. Darf man das noch sagen? Heutzutage? Dass sie zu Gottes Volk gehören und weil sie zu Gottes Volk gehören, sind sie besser als alle anderen. Und man soll sich ja bloß von den anderen, die nicht zu Gottes Volk gehören, weg absondern, nicht unrein machen lassen. Und wenn es irgendwelche Nichtjuden gab, die wirklich zu Gottes Volk gehören wollten, dann okay. Aber, und dann haben sie mal eine ganz lange Liste, was sie alles tun mussten, damit sie zu Gottes Volk gehören. Gott musste diese Denkweise überwinden in den Kopf der Apostel und der ersten Christen. Und es war sehr schwer. Also wirklich aktiv werden. Also zuerst sandte er einen Engel zu einem römischen Offizier und sagte zu ihm, schick einen Boten zu Petrus, er ist gerade in Joppa und du holst ihn zu dir. Und dann schickte Petrus eine Vision. Aber nicht nur ein, sondern Dreimal dasselbe. Und in dieser Vision sagt er ganz klar, was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Dreimal hört Petrus diese Worte. Dreimal. Und dann zusätzlich, als wäre das nicht genug, als es an der Tür klopft, sagt der Geist zu Petrus, ich habe sie geschickt, geh mit. Okay, ist das klar genug Hinweis? Und so geht er mit nach Caesarea, was, wenn man bedenkt, das war für Petrus ein sehr großer Schritt. Denn jeder fromme Jude hätte um alles in der Welt Caesarea vermieden, denn das war der Hauptsitz von den Römern. Das wimmelte nur so von Heiden. Ja. Aber Petrus ging hin. Und er traf Cornelius, und Cornelius erzählte von dieser Vision, und Petrus sagte hier, das ist interessant, seine Wortwahl, wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was Gott und richtig ist. Gott hatte, also ich meine sagen, vielleicht kann man sagen, Petrus hatte hier eine späte Umkehr in seinem Denken. Und das brauchen wir auch immer wieder. Jetzt wird es dir klar, Petrus. Jesus hat davon erzählt. Gott, manchmal brauchen wir ein bisschen länger, ne? Bis wir wirklich begreifen, was Gott will mit uns. Wir haben keinen Grund, den Kopf über Petrus zu schütteln. Ja. Und das Interessante ist dann, als Petrus zurückgeht, in der Apostelgeschichte 11, dann, da gibt es eine große Auseinandersetzung und Petrus im Grunde sagt, was soll ich machen? Die wollten, dass sie Juden werden und Petrus sagt, na, also da habe ich keine Wahl gehabt. Nach dem Motto, es war so klar, als er sogar da war, dann ist der Heilige Geist auf sie gefahren, genauso wie Petrus. Er sagte, okay, da ist kein Unterschied. Gott macht keinen Unterschied. In diese große Geschichte Gottes, dass er alle Menschen zusammenführen will unter einem Hirten, ist es immer wieder Schwierigkeiten. Aber manche immer wieder siehst du, okay, sie haben das begriffen. Und wir sehen das dann gleich später danach, was eigentlich meines Erachtens so ein bisschen zeitgleich stattfand, hier mit dem, was Petrus geschah, ist, dass die Menschen, die von der Gemeinde in Jerusalem, steht hier im Vers Kapitel 11, die in der Verfolgungszeit nach der Ermordung von Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, kamen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie verkündeten die Botschaft Gottes zunächst nur unter den Juden. Aber einige von ihnen, aus Zypern und Cyrene stammten, sie kamen von Antiochia, kamen nach Antiochia und verkündeten dort auch den Nichtjuden die gute Nachricht. Und Gott stand ihnen zur Seite, sodass viele Menschen zum Glauben kamen. Und Jesus aus den Herrn annahm. Okay. Wir wissen auch in Apostelgeschichte 2, viele, viele Juden kamen immer wieder zu den großen Festen nach Jerusalem. Und über Pfingsten, was war so ein Fest? Und es waren aus vielen Ländern, die es bekommen haben. Sie sind da geblieben. Und Gott gebraucht eine Verfolgung, um zu sagen, los! Und so gehen sie raus. Und manche haben gesagt, okay, wir bleiben unter uns selbst, bleiben bei den Juden, aber andere haben es begriffen. Andere hatten nicht so eine Angst. Diese Menschen aus Zypern und Cyrene, Cyrene ist übrigens heute der Libyen, da ist es, auch von dem Teil, von dem Ort kommen sie. In Antiochia haben sie angefangen, mit Nichtjuden zu reden. Und das Interessante ist, Petrus erlebt das, und direkt danach kommt die, so ziemlich, die Nachricht an Jerusalem praktisch von allen Seiten. Petrus erlebt, was passiert mit Cornelius und diese Heiden, und dann hören sie, oh, da ist in Antiochien, sind Heiden Christen geworden, und die Da passiert wunderbare Sachen. Ein eindeutiges Zeichen, Gott ist am Werk. Gott ist am Werk. Und so war es. Was sollen sie tun? Interessant ist ihre Reaktion. Die Gemeinde in Jerusalem hörte davon und die Apostel schickten Barnabas nach Antiochia. Als er hinkam und sah, was Gott dort gewirkt hatte, freute er sich. Er machte allen Mut und bestärkte sie in ihrem Vorsatz, dem Herrn treu zu bleiben. Denn Barnabas war ein guter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Ja, Barnabas, den hatten wir schon mal, letzte Woche. Okay, wenn die Apostel selbst nicht hingehen können oder was auch immer, dann sagen, okay, wir schicken jemanden. Warum Barnabas? Das ist eine gute Frage. Ich meine, gibt es mehrere Gründe dafür. Erstens, Barnabas ist in Zypern aufgewachsen. Das heißt, er kommt von dort. Er hat Kontakt zu Nichtjuden, das ist wie nichts Neues. Außerdem, vielleicht kennt er die Leute, die in Antiochia sind, denn die haben in Zypern, die Leute aus Zypern haben da erst das gemacht. Und Barnabas war bekannt als ein Mensch, der anderen Menschen ermutigt in ihrem Glauben. Sie haben ihn ja genannt. Barnabas heißt ja Sohn der Ermutigung, Sohn des Trostes, dass er Menschen ermutigt. Und hier, das ist ja hier gleich steht, er machte allen Mut und bestärkte sie in dem Vorsatz, dem Herrn treu zu bleiben. Und ich denke, da ist etwas, was besonders ist, wo Barnabas für mich ein Vorbild ist. Wie macht man Menschen Mut? Erstens denke ich mal, wenn ich Barnabas hier anschaue, es beginnt damit, dass man sich freut, wenn man hört, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Auch wenn es anders war, als man vielleicht sich vorgestellt hat. Das heißt, er war offen für neue Wege, die Gott geht. Anders, als was man vielleicht gewöhnlich war. Bin mir sicher, sie haben Gemeinde, wurde ausgelebt in Antiochia, ganz anders als in Jerusalem. Und als er da ankam, musste er offen sein für Neues, dass es anders ist. Er hat nicht die feste Vorstellung, Gott kann nur so oder so oder so wirken. Er wollte Gott nicht einschränken. Und er freute sich. Er suchte nicht das Haar in der Suppe. Er freute sich über das, was passiert ist. Wir können uns so viel lernen von Menschen, die anders sind als wir. Ja? Sag euch bewusst, wir können so viel lernen von Menschen, die anders sind als wir. Hamid, danke. Er war der Erste, der hier kam mit Golan. Ne? Und dann hat Hamid Mustafa gebracht und dann da und da. Ja, und ich, mein Leben ist bereichert, weil ich sie kenne. Ich habe so viel Gutes erfahren von denen, von ihrem Leben, wie sie trotz Probleme Gott treu bleiben. Dafür ist auch hier beschrieben von Paulus, dass er ein guter Mann war. Das heißt, nicht gut in dem Sinne, dass er alle Pflichten erfüllt hatte. Gut heißt einfach, also im Sinne von gütig, barmherzig und wirklich ein Mensch, was Gutes in Menschen sucht und fördert. Und dass er auch voll Heiliger Geistes und Glaubens war. Er war voll Heiligen Geistes und voll Glauben. Wenn du das hörst, wie stellst du dir so einen Menschen vor? Auf jeden Fall jemand, wo die Frucht des Geistes sichtbar ist. Jemand, der geleitet wird von Gott und wirklich sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Der an die Verheißung Gottes festhält, egal wie die Lage ist oder welche Umstände es sind. passend zu seinem Namen, dann sah er, okay, hier ist was Tolles los. Und er hat die Menschen kennengelernt und er sieht, ah, da gibt es jemand, der wirklich für die gut wäre. Und er geht nach Tarsus, holt den Saulus, bringt Saulus und sagt, okay, jetzt habe ich was für dich. Ja, Barnabas, ein Ermutiger, ist jemand, der wirklich sagt, okay, dieser Mensch wirkt toll und er sieht, wie Menschen zueinander gebracht werden können. Er sah das große Bild von Gottes Plan und wie Menschen passen könnten und wie Menschen da Ermutigung brauchen. Und wenn wir Barnabas so sehen, dann ist für mich die Frage, die stelle ich jetzt einfach. Was lernst du von Barnabas? Was findest du in seinem Leben nachahmenswert? Was findest du in Barnabas Leben so gut? Jetzt seid ihr dran. Nichts dazu beigetragen, dass das passiert ist. Aber er freut sich. Ja, er freut sich.
Ich glaube auch, ich stelle mir so vor, dass er, steht ja, er machte allen Mut und bestärkte sie. Um jemanden zu ermutigen, muss ich auch wissen, was, also wo sorgt sich der andere vielleicht oder wo, wo braucht er den Mut? Und deshalb ich wünsche mir so dahinter zu gucken, also nicht nur den Menschen irgendwie von oben herab zu begegnen, sondern wirklich auf Augenhöhe mir die Probleme oder Sorgen der anderen auch anzuhören und mich auf mein Gegenüber einzulassen, so. Damit ich weiß, wo ich dann ermutigen kann oder.
Ja, also wenn ich lese, er war mit Heiligen Geist erfüllt, dann sehe ich das so, dass er mit Jesus selbst erfüllt war. Mhm. Und Jesus hat ihm eine Liebe, die nicht an sich selbst denkt. Wie viel hat Jesus für sich selbst gebetet oder für sich selbst gearbeitet, auch wieder recht war er. Er hat für die anderen gelebt und hat ihn einfach durch Gott, oder dadurch, dass er Gott war, selbst einfach Dinge gegeben, die man als Mensch normalerweise leisten kann. Ja. Das sehe ich dann.
Ich sehe persönlich in Barnabas jemand, der mit seinem Herrn rechnete. Ich sehe in Barnabas jemanden, der das Gute in anderen Menschen sieht. Vor allem das Gute, was Gott aus ihnen machen kann. Ich sehe in Barnabas auch jemanden, der das große Bild nicht aus den Augen verloren hat. Was Gott tun wollte, was das Wort vorhatte. Und dadurch war er offen für Neues im Leben. Ich sehe in ihm jemanden, wie es das Wort eigentlich bedeutet, Ermutiger, der bereit ist, sich an die Seite eines anderen zu stellen, um diese Person zu stärken, ermutigen, korrigieren, trösten. Und das ist mein Gebet für mich, für jeden hier, dass wir wirklich so ausleben, diese Ermutigung, untereinander. Beten wir zusammen zum Schluss. Gott, Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns den Weg freigemacht hast, dass du uns willkommen heißt in deinem Reich. Als Bürger in deinem Reich, Herr. Mach uns die Augen auf, um zu sehen, wie wir einander ermutigen können, wie du wirken willst in uns, durch uns in andere. Wie wir auch Menschen, die dich nicht kennen, ermutigen können, diesen Weg zu gehen. Du hast einen großartigen Plan, eine großartige Errettung und eine großartige Hoffnung. Danke dafür. Das wollen wir nicht für uns behalten. Wir wollen in allem dir zur Ehre leben. Gib uns die Kraft, schenk uns Augen, die dafür offen sind. Amen. Ich möchte euch einen Segen aussprechen von Paulus. Kommt aus 2. Timotheus 3. Der Herr selbst aber, von dem aller Frieden kommt, schenke euch jederzeit und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr sei mit euch allen. Geh mit Gott durch diese Woche in seinem Frieden. Amen. Wir laden alle ein. Auch es gibt Kaffee. Man kann auch draußen, braucht man keine Maske, wenn man es warm genug angezogen ist. Ich wünsche allen einen gesegneten Tag.